kannst du es wagen?
Was wagen?
Von meinem Handy aus so eine Nachricht an Leon zu schreiben.
Selbst schuld. Du lässt dein Handy durchgehend ohne Aufsicht liegen und dein Passwort ist dein Geburtsdatum? Ehrlich?
Ich hätte nie gedacht, dass du sowas machst.
Jetzt heul doch nicht rum. Ist doch nur Spaß.
Nur Spaß? Die haben mich doch so schon auf dem Kicker.
Wehe, du sagst was sonst.
Sonst was?
Naja, dein Tagebuch liegt auch die ganze Zeit in deinem Zimmer rum und da stehen sich ja sehr interessante Sachen
drin. Du hast mein Tagebuch gelesen? Mama?
Sag ja nichts.
Mama, Lea hat in meinem Tagebuch gelesen.
Ah, das wird ja richtig spannend gewesen sein.
Mama, da stehen auch voll private Dinge drin.
Ja, in meinem Tagebuch stehen auch sehr private Dinge drin.
Und es war noch nicht alles. Sie hat auch von meinem Handy aus an Leon aus meiner Klasse eine voll peinliche Nachricht geschrieben.
Lea, richtig kreativ. So, jetzt ist mir das ganz egal, was ihr da wieder für Streitereien habt. Ich brauche Hilfe mit den Einkäufen.
Tja, das kann Lizzie machen. Ich habe noch so viel für die Schule zu tun.
Ah, ist mir egal, Hauptsache mir hilft.
Aber ich doch auch.
Denk an dein Tagebuch.
Sie ist so... Ja, ich komme ja schon.
Oh, das war ein langer Arbeitstag. Hoffentlich gibt's noch was von der leckeren Bohnensuppe von gestern. Das wäre nicht schlecht. Ah, hey Lissi, na, wie ist dein Referat heute gelaufen?
Gut.
Gut? Echt jetzt? Das ist ja mal ganz was Neues. Also, was Schönes Neues. Es freut mich. Freut mich sehr für dich. Ist schön. Okay. Also da stimmt was nicht.
Sie ist ein Teenager. Bei Teenagern stimmt nie was.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Also Lissi ist normalerweise noch viel niedergeschlagener, wenn sie ein Referat gehalten hat. Und das ist nicht gut, in der Regel. Und eigentlich geht sie auch nicht einfach so weg, während ich mit ihr rede. Du kannst mir nicht sagen, dass nicht irgendwas vorgefallen ist.
Ja, sie hatte so ein bisschen Streitereien mit Lea.
Okay, und weshalb?
Das sind Geschwister. Geschwister haben immer irgendwelche Streitereien.
Du sagst mir jetzt, weshalb?
Ja, also irgendwie hat wohl Lea in Lissis Tagebuch gelesen.
Was?
Und noch das Handy genommen und irgendeine Nachricht geschrieben oder so.
Ja, und was für eine Nachricht?
Weiß ich nicht.
Das weißt du nicht? Nee, nein, das kann nicht sein. Lissi hat es in der Schule sowieso schon schwer genug. Und jetzt kommt ihre Schwester und macht ihr auch noch das Leben hier zu Hause schwer? Und du? Du kümmerst dich nicht mal darum? Hol Lea, jetzt sofort.
Möchtest du nicht was von der Bohnensuppe haben?
Diese Bohnensuppe interessiert mich nicht, die Bohne. Hol Lea, Lissi soll nicht länger unter ihrer Schwester leiden.
Guten Morgen. Lissi soll nicht so unter ihrer Schwester leiden. Kann man nachvollziehen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Angucken des Theaterstücks. Vielleicht hast du da mitgefühlt und hast gedacht, oh Mensch, die arme Lissi, ne? Oder hast gedacht, Mensch, was ist das für eine Schwester? Was macht die da? Oder was ist das für eine Mutter, die das einfach so laufen lässt und überhaupt nicht für Gerechtigkeit sorgt? Vielleicht warst du regelrecht erleichtert, als dann der Papa kam und da mal ein Machtwort sprechen wollte. Weil so geht das nicht. Ungerechtigkeit triggert uns, oder? Ich meine, das war jetzt ein Theaterstück, da triggert es uns vielleicht nicht so sehr. Aber wenn wir selber Ungerechtigkeit erleiden oder schlimmes Unrecht mitbekommen, das anderen passiert, dann triggert uns das. Dann merken wir, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Und vielleicht bist du dann auch zornig. So wie der Vater in dem Theaterstück auch zornig geworden ist. Heute geht es auch um den Zorn. Und zwar um den Zorn Gottes, wenn er auf Ungerechtigkeit trifft. Wir machen weiter in unsere Jona-Reihe und sind da ja schon seit 3 Wochen drin. Das ist die 4. Woche jetzt. Und wir haben uns schon angeschaut, wie Jona diesen Auftrag bekommen hat, von Gott nach Ninive zu gehen, um dort das Gericht zu verkünden, weil die Ninive Leute, die Teil des Volkes der Assyrer waren, sehr viel Unrecht getan haben. Über die letzten Jahrzehnte, viele, viele Jahrzehnte Unrecht getan an den benachbarten Völkern, schlimme Dinge getan und auch untereinander sind sie nicht gut miteinander umgegangen und dieses Unrecht schrie zum Himmel, wie man so schön sagt, und Gott hat dann Jona beauftragt. Der Jona, der wollte das aber nicht, der ist abgehauen, übers Meer ging in die entgegengesetzte Richtung. Dort auf dem Schiff sandte Gott einen Sturm, um Jona wieder zum Bleiben zu bewegen. Jona wurde dann oder hat sich dann über Bord werfen lassen, wurde von einem Fisch verschluckt. Da sehen wir noch die Schwanzflosse. Letzten Sonntag war das, am Walsonntag kam der Wal und hat Jona verschluckt. Und jetzt sind wir, steigen wir wieder ein, dort wo wir aufgehört haben, nämlich der Wal, der Fisch hat Jona ausgespuckt an Land und jetzt ist er da. Und jetzt passiert Folgendes. Wir lesen aus Jona Kapitel 3. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein, dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. So geht's weiter mit der Geschichte von Jona. Gott lässt Jona nicht locker. Nachdem er quasi an Land wieder gespült wurde, da erneuert Gott den Auftrag und sagt, Jona, du musst immer noch nach Ninive gehen. Die Menschen dort haben immer noch Unrecht getan und du sollst meinen Zorn verkünden, das Gericht verkünden, dass ich sie vernichten werde. Der Auftrag, der blieb. Der blieb. Und jetzt war Jona bereit, nach dem, was er erlebt hatte, zu gehen. Er wusste, das ist eine ernste Sache. Er war gehorsam und so machte er sich auf den Weg in diese Stadt. Gott hat schon seit Jahren diese Gerichtspredigt des Jona vorbereitet. Es war kein spontaner Entschluss. Ja, manchmal, wenn wir zornig sind oder so, dann machen wir das aus der Emotion raus. Oder wir kennen Menschen, die aus der Emotion raus einfach zornig sind und dann manchmal unbegründet, manchmal völlig übertrieben Dinge tun und sagen, die sie eigentlich nicht gemeint haben. So ist Gott nicht. Gott hat lange zugesehen, sehr lange zugesehen. Und er hat lange schon Botschaften geschickt an dieses Volk der Assyrer, an die Niniviten. Und so war dieser Zorn Gottes da über die Ungerechtigkeit, die von den Assyrern ausging. Durch Krieg, durch Zerstörung, durch Gewalt an anderen Völkern, aber auch in dem Volk. Auch was die Armen betraf, die wurden unterdrückt. Große Schere zwischen Arm und Reich, große soziale Ungerechtigkeit, die es da gab. Und zwar schon seit Jahrzehnten. Und dann ist Gott zornig. Leuchtet uns ein, oder? Wenn wir denken an das Theaterstück, Ungerechtigkeit, wenn wir das sehen, das macht es mit uns. Und es kann doch auch nicht sein, dass Gott Ungerechtigkeit einfach seinen Lauf lässt, oder? Wenn es einen gerechten Gott gibt, dann kann der doch nicht einfach so schweigen, oder? Dann muss es doch irgendwie ein Gericht geben. Dann muss er doch auch zornig sein. Wir haben Sehnsucht nach Gerechtigkeit als Menschen. Und wenn dir selber schon mal Unrecht getan wurde, vielleicht sogar über Jahre hinweg, wenn du selber verletzt bist von anderen Menschen, dann kannst du das sehr gut nachvollziehen. Dann willst du nicht alles einfach nur ein Deckmäntelchen der Liebe und das war doch nicht so gemeint, einfach lassen, sondern du hast dann Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Du wünschst dir, dass bestimmte Leute für die Taten, die sie getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn wir in der Weltgeschichte schauen, wenn wir schauen, wie viel Böses Menschen, anderen Menschen, unschuldigen Menschen antun, wie viel Ungerechtigkeit es in dieser Welt gibt, dann spüren wir was von dieser Sehnsucht. Dann können wir das nachvollziehen, dass da ein Zorn gerechtfertigt ist von denen, die unterdrückt werden. Und weil Gott sich mit den Armen und den Schwachen identifiziert, weil er sie liebt und weil er möchte, dass wir gut miteinander umgehen, weil er uns liebt, deswegen macht das auch etwas mit Gott. Er ist zornig. Er ist zornig, richtig zornig über die Assyrer und über die Leute in Ninive. Und ich habe das vorher schon angedeutet, das ging schon eine Zeit lang. Aus assyrischen Aufzeichnungen wissen wir, dass in den Jahren zuvor, also bevor Jona diese Botschaft hielt, dass es da verschiedene Katastrophen gab. Es gab Seuchen, es gab eine totale Sonnenfinsternis, es gab verschiedene Aufstände von armen, unterdrückten Menschen. Und es war ganz schön, brodelte es da in Ninive. Und die Assyrer, die lebten in einer Kultur, in einer Religion, ja, ihr Hauptgott, der größte Gott Assur, an den sie glaubten, der wurde damit in Zusammenhang gebracht. Immer wenn Sonnenfinsternisse passierte, ja, die hatten ja damals noch nicht diese Vorstellung genau mit den Planeten und wie Sonnenfinsternis zustande kam, für sie war das ein Zeichen Gottes. Und sie dachten, das macht Gott, diese Finsternis, um uns zu warnen, weil wir so ungerecht sind, weil wir so sündig sind, weil wir so schlecht sind. Genauso die Seuchen, die es da gab, diese Krankheiten, die da flächendeckend in den großen Städten von Assyrien zustande kamen. Auch das deuteten sie als ein Gericht Gottes. Und jetzt kam dieser Jona und erzählte, dass jetzt wirklich die Geduld zu Ende ist, dass Gott jetzt keine Geduld mehr hat, dass er die Stadt Ninive einfach ausradieren wird. Und das traf dann auf diese Vorbereitung bei den Menschen. Sie wussten, dass sie böse waren. Sie wussten über das Unrecht. Das machte für sie Sinn. Ja, du hast dich vielleicht schon mal gefragt, wie kann das sein? Da kommt ein Prophet einfach mal in eine Stadt, sagt, dass Gott die Stadt vernichten wird und die ganze Stadt hört auf den Propheten. Ja? Das war vorbereitet. Vorbereitet von Gott. Und sie wussten es in ihrem Gewissen und in dem, wie die Vorgeschichte war, dass sie verkehrt lagen. Sie hatten dieses Gespür, dass eine Änderung, eine Umkehr her musste. Ihr inneres Gewissen war angeschlagen. Das zeigt eben genau diese sofortige Reaktion auf die Predigt von Jona. Sowohl der König als auch die Bewohner der Stadt waren getroffen von dem Gericht, von dem sie wussten, dass sie es verdient hatten. Und so lässt der König ausrufen, kehrt um von euren bösen Wegen, hört auf, Unrecht zu tun, lasst ab vom bösen Treiben. Und die Tatsache, dass die Leute, die das hörten, wussten, was sie machen mussten, was damit gemeint war, zeigt uns, dass sie sehr wohl wussten, dass ihre Taten böse waren. Natürlich ist Gott zornig auf sie. Das war für sie absolut nachvollziehbar und verständlich. Das macht in ihrem Kopf Sinn. Sie waren vorbereitet. Sie spürten, dass es so nicht weitergehen konnte. Auch weil sie selbst in der Sackgasse waren. Als Volk waren sie selbst in der Sackgasse. Sie merkten das. Ich denke, sie merkten das, dass ihr Tun, ihre Ungerechtigkeit auch schlechte Konsequenzen hatten. Ihnen selber gar nicht gut tat. Obwohl sie taten, was sie selber wollten, merkten sie, dass das, was sie selber wollten, gar nicht gut war. Und wenn wir an andere Bibelstellen schauen, dann merken wir, dass auch das schon Teil von Gottes Gericht ist. Im Jesaja-Brief gibt es eine ganz interessante Stelle. Steht in Jesaja 9, die Verse 18 bis 20. Das ist jetzt die falsche Präsentation. Da steht nicht, freut euch zu jeder Zeit. Da steht, im Zorn des Herrn Zebaoth verbrannte das Land und das Volk wurde ein Fraß des Feuers. Keiner schonte den anderen. Sie verschlangen zu Rechten und litten Hunger. Sie fraßen zu Linken und wurden doch nicht satt. An jeder fraß das Fleisch seines Arms, Manasse den Ephraim, Ephraim den Manasse und sie beide miteinander gegen Juda. Bei all dem kehrte sich sein Zorn nicht ab, seine Hand ist noch ausgestreckt. Wir lesen hier von Gottes Zorn. Und welche Auswirkungen hat dieser Zorn? Nicht, dass Gott eine Hungersnot geschickt hat, nicht, dass Gott die Leute getötet hat, nicht, dass Gott irgendwas Schlimmes über sie gebracht hätte, sondern dass er einfach ihrem Handeln, ihrem Willen freien Lauf gelassen hat. Die Menschen konnten tun, was sie wollten. Und wenn sie auf dem Ego-Trip waren und nach dem gesucht haben, was ihnen selber gut tat, ganz egal, wie es den anderen geht, dann ließ Gott das zu. Und so hat sich in diesem Fall das Volk Israel gegenseitig schlecht getan. Gegenseitig fertig gemacht, gegenseitig Leid zugefügt. Ja, Manasse, Ephraim, Judas sind alles Stämme von Israel. Und wir lernen da was über den Zorn Gottes. Dass es nicht nur diesen aktiven Zorn Gottes gibt, wo er Schlechtes schickt, sondern dass es, und wo er richtet, sondern dass es auch diesen Zorn gibt, wo er einfach laufen lässt. Diesen passiven Zorn. Dieser Zorn zeigt sich einfach dadurch, dass Gott schweigt. Er schweigt einfach. Er schweigt. Er überlässt den Menschen sich selbst. Die Gier, der Hunger, die Unzufriedenheit, der Egoismus, all dem wird einfach freien Lauf gelassen. Und so frisst man sich im Bild Jesajas gesprochen gegenseitig auf. Jede Ungerechtigkeit, alles Böse ist grundsätzlich selbstzerstörerisch. Manchmal nicht auf kurze Sicht, manchmal erst auf lange Sicht. Aber grundsätzlich ist alle Ungerechtigkeit und alles Böse selbstzerstörerisch. Als Menschen sind wir auf Gott und auf seinen Willen hingeschaffen. Und wenn wir uns davon abwenden und wenn Gott sich zurückzieht, wird es spürbar. Ganz persönlich, aber auch gesellschaftlich wird es spürbar. Das ist laut unserer Jesaja-Stelle schon Teil des Zornes Gottes, dass er Menschen sich selbst überlässt, dass er einfach schweigt. Sie richten sich selbst. Interessanter Gedanke, oder? Für Ninive, interessanter Gedanke für das Volk Israels damals in der Jesaja-Stelle. Aber gilt das auch für uns? Heute noch? Wir leben ja in einer Zeit, in der wird immer weniger nach Gott gefragt. Immer weniger. Gott wird an den Rand gedrängt oder es wird gar nicht mehr an ihn geglaubt. Man wird sich gar nicht mehr mit ihm beschäftigt. Wir erleben das in unserem Land, in Deutschland, sehr stark in den letzten Jahrzehnten. Kleiner Beleg dafür sind die Kirchenaustritte, die echt massiv waren in der letzten Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der immer weniger nach Gott gefragt wird und die Gesellschaft verlässt christliche Werte immer mehr. Immer mehr. Wenn der Glaube an Gott fehlt, dann fehlen irgendwann auch die Werte, die Gott weitergibt. Das ist keine gute Entwicklung. Und an die Stelle dessen muss ja irgendwas treten. Irgendwas treibt uns Menschen ja an. Jeden Menschen treibt irgendwas an. Irgendwelche Werte hat jeder Mensch. Und an die Stelle dessen, dass ich mich dann davon leiten lasse, wie Gott sich das Zusammenleben gedacht hat, mit mir und mit meinen Mitmenschen, da treten dann andere Werte. Andere Werte. Gott ist sehr klar, indem was seine Werte sind, die lassen sich laut Jesus sogar in einem ganz kleinen Satz zusammenfassen, nämlich dem, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Sagt Jesus, darin ist das gesamte Gebot Gottes enthalten. Das ist das, was uns eigentlich antreiben sollte als Menschen. So sind wir geschaffen worden. Dass uns eigentlich die Liebe zu Gott, zu dem, was er sagt, und zu unserem Mitmenschen antreiben sollte. Dass das unser Handeln und unser Denken bestimmen sollte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen automatisch andere Sachen da rein. Es können andere Werte sein. Zum Beispiel, wie komme ich bei anderen Menschen rüber? Das kann ein Wert sein, der mich antreibt. Dass ich angesehen werde, bewundert werde vielleicht sogar. Oder wie verwirkliche ich mich selbst mit meinem Leben? Was kann ich mir selber vielleicht für ein Denkmal schaffen? Oder wie werde ich reich? Das kann auch ein Wert sein. Oder wie gut bin ich im Vergleich mit anderen? Oder wie kann ich meine Träume verwirklichen? Meine Träume. Wie kann ich meinen Wohlstand halten? Wie kann ich mich vor Gefahren von außen schützen, die diesen Wohlstand vielleicht auch irgendwie zu torpedieren scheinen? Und plötzlich drehe ich mich nicht mehr um Gott Und ich drehe mich auch nicht mehr um den Nächsten, sondern ich drehe mich um mich selbst. Der Anfang einer gottlosen Gesellschaft und eines gottlosen Lebens ist der, dass wir anfangen, um uns selbst zu drehen. Vornehmlich um uns selbst zu drehen. Und dort beginnt das selbstzerstörerische Verhalten. Eigentlich ganz ironisch fast schon, oder? Da, wo ich mich nur um mich selbst drehe, man eigentlich sagen sollte, ja, der kümmert sich ja um sich, da beginnt selbstzerstörerisches Verhalten. Zum Beispiel in der Ehe. Da, wo es nicht mehr um den anderen geht, sondern in erster Linie um mich und um mein Glück und am besten Fall noch von beiden, da ist Kommunikation schwierig. Da ist tiefe Gemeinschaft schwierig. Da ist Konflikt und Streit und innere Einsamkeit und nebeneinander herleben vorprogrammiert. In meiner Beziehung zu den Kindern kann das auch ein Thema werden, wo meine eigene Karriere mir wichtiger ist als meine Beziehung zu den Kindern. Vielleicht gar nicht so, dass ich das mal bewusst getroffen habe, die Entscheidung, aber sie ist halt so geworden. Aber da passiert auch etwas. Da passiert auch etwas, wo ich in dem Moment mich selber mehr liebe als meine Kinder. Da passiert was. Und es entsteht über die Zeit hinweg eine Entfremdung, Vaterwunden, die irgendwann später mal aufbrechen in den Kindern, eine innere Unsicherheit in den Kindern und vieles andere mehr. Wo wir Menschen mehr darauf bedacht sind, wie wir unseren Status quo, unsere Bequemlichkeit halten können und bewahren können. Wenn wir mehr darauf bedacht sind, als die armen Menschen, ihnen zu helfen, sie aufzunehmen, ihnen Liebe entgegenzubringen, wie Jesus es getan hätte. Da passiert etwas. Da passiert etwas mit uns. Da tun sich Reichtums- und Armutsscheren auf. Da passiert soziale Ungerechtigkeit. Da passiert Wut. Da passiert Hilflosigkeit bei denen, die arm sind. Es ist bewiesen, dass dort, wo die Armut groß ist, die Kriminalität auch höher ist. Das ist eine ganz normale logische Folge, weil Menschen nicht mehr wissen, wie sie leben sollen, manchmal sogar, wie sie überleben sollen. Und dann greifen sie zu Mitteln, die nicht gut sind. Aber es beginnt damit, dass die, die Wohlstand haben, ihre Nächsten nicht lieben. Also das sind alles so Konsequenzen. Wenn wir die Liebe Gottes verlassen, dann passieren Dinge. Passieren Dinge, die nicht gut sind. Wo wir Menschen in Wohlstandsländern den Materialismus über Jahrzehnte in so einer Weise frönen, dass es uns egal ist, unter welchen Bedingungen unsere Kleider, unsere Schokolade, unser Kaffee, unsere Akkus, unsere Handys, unsere Laptops produziert wurden, da wird Leid verursacht. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leute aus solchen Ländern denken, ja, dann will ich dahin, da geht es mir besser. Weil wir nicht achtsam waren, weil nicht die Liebe uns getrieben hat als Gesellschaft, sondern die Gier, billig einkaufen zu können, viel zu haben. Und irgendwann werden wir die Früchte ernten. Irgendwann werden wir die Früchte ernten. Das geht bis in die kleinsten Details unseres Lebens. Das geht gesamtpolitisch, da ist uns das auch meistens einleuchtend, aber es geht auch in die kleinsten Details unseres Lebens, wo wir in dem Ausleben unserer Sexualität nicht Gott und das Wohl des anderen im Blick haben, sondern eine Ego-Sache draus machen. Werden wir abgestumpft, benutzen andere, verletzen andere. Bekommen wir vielleicht das, was wir wollen, aber wir bleiben innerlich leer. Wo wir ungeborenes Leben nicht mehr wertschätzen, sondern abtreiben, hinterlassen wir Wunden in uns selbst, weil wir das gespürt haben, dass da was herangewachsen ist und wir uns dagegen entschieden haben. Und auch wenn wir es aus Überzeugung gemacht haben, bleibt diese Frage doch noch da. Wir können nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Es ist eine Illusion zu glauben, man kann einfach so abtreiben und weiterleben, ohne jemals Gedanken daran zu haben, was aus dem Geschöpf hätte werden können. Wenn wir unseren Egoismus zum Maßstab unseres Handelns machen, uns selbst und nicht die Nächstenliebe und die Liebe zu Gott, dann hat das Konsequenzen und wir erleben die. Und das ist Teil des Zornes Gottes, das haben wir in der Jesaja-Stelle gelesen, dass wir die Konsequenz von dem, was wir tun, auch ernten, ist Teil des Zornes Gottes. Zeigt sich im Schweigen. Und es ist auch in Gemeinden und Kirchen so. Ja, wenn ihr daran denkt, was hat den Kirchen in den letzten Jahrzehnten am meisten geschadet? Überlegt mal, was war an den Medien am größten? Was hat denn am meisten geschadet? Dann ist das nicht Verfolgung oder irgendwelchen Angriff von außen. Interessanterweise wachsen viele verfolgte Gemeinden im Untergrund und Kirchen. Was den Kirchen geschadet hat, ist, dass sie sich nicht an die Liebe Gottes gehalten haben. Dass sie diesen zentralen Botschaft von Jesus und dem, was er will, dass sie sich dem widersetzt haben. Ja, wir haben gehört von Machtmissbrauch, von Gier in der Kirche, von sexuellem Missbrauch, von vielen anderen schlechten Dingen. Und das ist das, was der Kirche viel mehr geschadet hat, viel mehr als jede Verfolgung von außen, als jedes Verbot von außen, das jemals zustande bringt. Und Gott schweigt. Und Gott zieht sich zurück. Und die Kirche erlebt das. Und wir erleben das als Gesellschaft. Die schlimmsten Krisen der Christen wurden schon immer durch die selbst verursacht. Und auch hier in der FEG Lörrach ist es so. Ist das überhaupt gar nicht anders. Überall dort, wo Menschen Gott und sein Wort am Herzen liegen, wo sie selbstlos, ganz egal, was das für sie persönlich bedeutet, investieren und lieben, wo sie an Gott und seinem Wort dranbleiben, da entsteht Segen. Und überall dort, wo das Ego, die Gesetzlichkeit oder die Selbstgerechtigkeit oder die Schwärmerei oder der Stolz oder Machtstreben oder sonst irgendwie was anderes der Grund ist für irgendwelches Handeln, da wird's quer, da wird's schief. Da entsteht Konflikte, da entsteht Ärger, kein erstrebenswertes gemeinschaftliches Leben. Und das ist schon Gericht Gottes. Das ist schon Gericht Gottes. Wir denken manchmal beim Gericht Gottes an das, was nach dem Tod passiert. Und da gibt es auch ein Gericht Gottes. Und da wird sich mal jeder vor Gott verantworten müssen. Auch diejenigen, die jetzt relativ gut sich ihren Kopf aus der Schlinge ziehen konnten. Jeder wird sich verantworten müssen. Aber das hier im Jetzt, das ist ebenso Gottes Gericht. In Johannes 3, da lesen wir, da sagt Jesus, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht und ihre Werke waren böse. Das Licht ist in die Welt gekommen. Jesus hat uns gesagt, wie wir leben können. Er hat es vorgelebt, er hat es uns gezeigt. Aber im Alltag haben wir ihn beiseite geschoben. Leben wir nicht nach dem Licht, sondern leben nach irgendwelchen anderen Dingen. Und dann wird es finster. Dann wird es finster. Das Gericht passiert schon ab dem Moment, wo Jesus nicht mehr den ersten Platz in meinem Leben hat. Und wir spüren das als Menschen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist mit der Welt. Die Kriege, ja, die politischen Grabenkämpfe, die wir gerade jetzt erleben, ja, die fast schon wie eine Spaltung, die durchs Land geht wegen verschiedenen politischen Einstellungen. Weil Menschen sich eben nicht nach dem scheren, was Gott sagt, und das ist auch überhaupt gar kein gemeinsamer Nenner mehr, sondern jeder macht das und denkt an das, was ihm persönlich gerade gut tut, womit er sich das leichteste Leben erwartet. Das ist die Maxime. Wir erleben das. Wir erleben das auf politischer Ebene. Wir erleben das aber auch auf humanitärer Ebene. Ja, die humanitären Katastrophen weltweit. Die Früchte einer Ethik, die auf eigenen Gefühlen basiert, nach dem Motto, wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann ist es auch richtig. Ja, diese Tatsache, dass wir zu Teilen unserer Generationen sagen, das sind Generationen beziehungsunfähig. Ja, warum? Weil sie nicht gelernt haben, Gott und den Nächsten mehr zu lieben als sich selbst. Weil das ist der Schlüssel zu jeder guten, gesunden, funktionierenden Beziehung. Dass ich nicht nur auf mich selbst gucke und gucke, was habe ich davon. Beziehungen können nicht so funktionieren. Vielleicht kennst du das. Ja, dann eine Freundin, ein Freund von dir, die haben sich dann irgendwie getrennt und dann sagen sie, ja, es hat sich nicht mehr so gut angefühlt. Ja, und dann ist das ein Grund. Aber was ist das für ein Verständnis von Liebe und von Beziehung? Dass man nicht mehr durch Krisen miteinander geht. Dass man davon erwartet, dass es sich gut anfühlt, einfach nur. Es steckt ja auch ein Wert dahinter. Genau, und so, egal was wir da uns anschauen, ich glaube, der Punkt ist klar, da wo wir die Liebe Gottes verlassen, seine Werte verlassen, wo er nicht mehr an erster Stelle steht, da können wir machen und tun und schaffen und da kann es uns noch so gut gehen, äußerlich gesehen, da sind wir innerlich leer. Da sind wir innerlich leer. Und alles ist schwer. Und alles ist Stress. Und wir nehmen überhaupt alles als Stress wahr. Und wir werden nicht glücklich, obwohl wir so viel haben. Deutschland, da müssen die glücklichsten Menschen leben. Die haben so viel. Und trotzdem sind sie es nicht. Irgendwie spüren wir, dass da etwas nicht richtig ist. Diese Unzufriedenheit, diese Unfriede, dieses Leid ist Teil des Gerichtes Gottes, das sich darin zeigt, dass er uns einfach nur unseren eigenen Willen lässt. Und wir wissen nicht, gesellschaftlich gesehen, wo das hinführt. Die Nineviten, die erkennen das. Auch erst spät. Es gingen einige Jahre ins Land, bis sie das selber gecheckt haben. Aber jetzt, in dem Moment, nachdem Gott schon auf unterschiedliche Arten zornig war, in dem Moment der Predigt von Jona, da wissen sie es. Und da taten sie Buße. Sie kehrten davon um, böse zu sein und anderen Böses zu tun, selbst wenn das für sie Verzicht bedeutete. Sie beteten, sie suchten Gottes Willen über ihrem Leben und im Leben ihrer Mitmenschen. Und dann passiert etwas, das wir vielleicht so nicht erwartet hätten. Gut, wir kennen die Geschichte, die meisten von uns, deswegen hätten sie es erwartet, aber wenn wir jetzt neutral dahingegangen wären, Gott rettet. Er lässt sein Gericht und die dürfen weiterleben. Der Zorn Gottes verfliegt. Gott führt sein eigenes Gericht nicht mehr aus. Und es wird uns schlagartig eines klar, das Ziel des Zornes Gottes ist nicht die Vernichtung, sondern die Rettung. Nicht die Bestrafung, sondern die Umkehr. Immer die Umkehr. Wenn wir uns von Gott entfernen, dann überlässt uns Gott manchmal uns selbst. Das habe ich ja vorher gesagt, ja. Aber nicht um uns für immer zu verlassen, nicht um uns zu bestrafen, um des Bestrafens willen, sondern damit wir umkehren, damit wir für immer bei ihm sind. Und das ist das Ziel Gottes, unsere Rettung, weil er uns liebt. Und das ist die gute Nachricht. Jona hat vor der Zeit Jesu gelebt. Heute gehört das unmittelbar zu der christlichen Botschaft dazu. Das ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Dass Jesus uns und Gott uns so sehr geliebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Damit wir freien Zugang zu ihm haben. Damit er uns seine Liebe zeigt. Damit wir verstehen, was Liebe bedeutet. Nämlich Bedingungslosigkeit. Opfer auf sich nehmen, damit der andere leben kann. Das hat Jesus und Gott so unnachahmlich gezeigt. Unsere Schuld ist damit bezahlt, die uns von Gott trennt, wenn wir umkehren und unsere Fehler vergeben werden können, damit wir anders leben können, in Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen. Und diese Umkehr ist eine Frucht des Zornes Gottes. Eine Frucht des Zornes Gottes. Und plötzlich sehen wir, dass der Zorn Gottes gut ist. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du brauchst genau diese Botschaft. Vielleicht spürst du die negativen Konsequenzen der Gottesferne. Vielleicht deshalb, weil du dir selber noch nie so richtig Gedanken gemacht hast über Gott. Noch nie danach geforscht hast, wer dieser Gott ist und was er mit deinem Leben und dem Leben der Menschheit überhaupt vorhat und was er möchte. Und ich lade dich ein, dann auf Entdeckungsreise zu gehen. Vielleicht spürst du, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit dieser Welt und mit dem Zusammenleben von Menschen, mit deinem eigenen Leben. Ich mache dir Mut, mach dich auf die Suche nach Gott. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und du bist schon lange in dieser Beziehung mit Gott. Aber es haben sich die Prioritäten verschoben. Und vielleicht hast du auch Dinge getan, von denen du weißt, die haben nicht mehr diesem ersten Gebot, also als ersten Platz in deinem Leben. Die Gebote haben nicht mehr den ersten Platz in deinem Leben, dass du Gott lieben sollst und den Nächsten wie dich selbst, sondern etwas anderes hat sich davor geschoben. Es passiert ja so, manchmal ganz unabsichtlich, einfach so im Alltag, weil so vieles los ist. Und vielleicht sitzt du hier und du weißt ganz genau über die Liebe zu Gott und zu deinen Mitmenschen, aber du lebst sie nicht mehr, vielleicht weil du müde geworden bist, weil du enttäuscht wurdest, weil andere Dinge einfach schleichend wichtiger geworden sind oder weil du Sünde Raum in deinem Leben gegeben hast. Und du sitzt hier als ein Mensch, vielleicht auch der innerlich leer ist, der abgekämpft ist, der auch enttäuscht ist, auch als Christ enttäuscht ist vom Leben und von dem, wie sich die Dinge anfühlen, obwohl eigentlich gar nicht so viel Negatives in deinem Leben passiert ist. Und bist so müde geworden. Und es hat dein Leben anfangs vielleicht einfacher gemacht, dieses Weglaufen von Gott, aber inzwischen ist es komplizierter geworden. Und ich mach dir Mut, dann tu Buße. Hey, dann kehr um. Vielleicht spürst du die Ferne von Gott und du weißt auch, warum Gott fern ist. Dann kehr um. Dann tu Buße. Gottes Zorn und sein Rückzug und sein Schweigen will dich zur Buße leiten, weil er dich liebt. Wir feiern gleich das Abendmahl und da feiern wir genau diese Vergebung der Schuld. Wir feiern, dass wir jederzeit und immer wieder umkehren können zu Gott. Dass wir diese Buße vollziehen können, die wir in Ninive gesehen haben. Ja, nochmal auf eine ganz andere persönliche Ebene mit Jesus zusammen. Und dazu haben wir jetzt Zeit. Bevor uns Stefanin das Abendmahl leiten wird, haben wir eine Zeit der Stille. Eine Zeit der Stille. Eine Zeit, die wir dazu nutzen können, selbst umzukehren. Eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht der Entscheidung der Niniviten ähnlich ist. Diese Entscheidung, die Ninive getroffen haben, das war nicht nur ein einfaches Gebet, sorry, tut mir leid, und dann haben sie weitergelebt wie vorher, sondern sie haben angefangen zu fasten, auf was zu verzichten, damit sie Gottes Nähe irgendwie wieder und seine Vergebung wieder spüren und erleben dürfen. Und vielleicht ist das das, was du jetzt auch machen möchtest. Dann mache ich dir Mut, es festzumachen in der Zeit der Stille. Denk mal darüber nach, ob das für dich dran war. Wir kennen es aus der Fastenzeit schon am Anfang des Jahres, aber dass du dieses Tool nochmal vorholst und sagst, hey, jetzt möchte ich in der nächsten Woche auf das und das ganz konkret verzichten, um die Nähe Gottes wieder zu suchen, um umzukehren, um neue Prioritäten zu setzen in meinem Leben. Und vielleicht ist das gar nicht so einfach, weil du dann Dinge verändern musst, damit du wieder Zeit hast. Dinge, die vielleicht schmerzhaft sind. Vielleicht, weil du Vergebungsschritte gehen musst, die auch schwer sind. Oder welche Dinge auch immer. Aber ich mache dir Mut, jetzt in der Stille darüber nachzudenken und gute Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Zeit der Stille. Nutze diese Zeit dazu. Oder einfach um ein Bekenntnis der Schuld und bitte um Vergebung zu bitten. Und Gott kommt dem nach. Er hat es versprochen im Abendmahl. Und dann können wir gemeinsam das Abendmahl feiern in aller Freiheit mit der Zusage Gottes, dass er unsere Schuld vergibt. Ich leite die Zeit der Stille jetzt mit dem Gebet ein. Und nachdem ich Abend gesagt habe, dann bleiben wir noch still. Und Stefan wird dann nach einer Zeit der Stille das Abendmahl einleiten. Vater im Himmel, wir kommen jetzt vor dich. Und wir danken dir, dass du ein gerechter Gott bist. Wir wissen, es gibt Gerechtigkeit für uns, wenn Leute uns Unrecht getan haben. Wenn das Leben ungerecht war zu uns. Und wir wissen aber auch, dass du Gerechtigkeit in unserem Leben schaffen willst. Wir wissen auch, dass du zornig bist auf die Situation, wo wir deinem Willen nicht entsprochen haben. Und wir wissen aber, dass dieser Zorn aus Liebe motiviert ist. Aus Liebe. Und dass du uns durch diesen Zorn und dieses Schweigen durch zur Umkehr leiten willst. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen und jede Einzelne hier drin und auch an den Bildschirmen, die das erleben, die etwas von deiner Gegenwart nicht schmecken, weil sie eigentlich umkehren sollten. Und ich bete, dass dein Zorn über unserem Leben bestehen bleibt, bis wir umkehren. Weil das viel wichtiger ist als alles andere. Wir wollen umkehren, Jesus. Danke für deinen Zorn. Danke für deine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.